Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Zu Beginn dieser Predigt wollen wir zwei Abschnitte lesen. Und zwar einmal aus Josua 21, das Ende des Kapitels, und dann aus Josua 24, die Verse 12 bis 15. Aber erst einmal Josua 21, die Verse 43 bis 45. So gab der Herr Israel das ganze Land, von dem er geschworen hatte, es ihren Vätern zu geben. Und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Und der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsum, ganz so, wie er ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner ihrer Feinde konnte vor ihnen bestehen, sondern der Herr gab alle ihre Feinde in ihre Hand. Es fehlte nichts an all dem Guten, dass der Herr dem Haus Israel verheißen hatte. Alles war eingetroffen. Jetzt blättern wir weiter zu Josua 24. Lesen ab Vers 12 bis Vers 15. Und ich sandte Hornissen vor euch her, die trieben sie aus vor euch her, nämlich die beiden Könige der Amoriter, nicht durch dein Schwert und nicht durch deinen Bogen. Und ich habe euch ein Land gegeben, das ihr nicht bearbeitet habt, und Städte, die ihr nicht gebaut habt, damit ihr in ihnen wohnen könnt. Und ihr esst von Weinbergen und Ölbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm aufrichtig und in Wahrheit, und tut die Götter von euch hinweg, denen eure Väter jenseits des Stromes und in Ägypten gedient haben, und dient dem Herrn. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Soweit der Text, der heutigen Predigt zugrunde liegt. Liebe Gemeinde, wir kommen heute zur letzten Predigt aus der Reihe über Josua. Und dabei sind wir jetzt in dieser Passage über die tatsächliche Beschreibung der Eroberung des Landes und die Aufteilung des Landes hinweggesprungen. In Kapitel 21 haben wir nur gehört, dass Israel das Land eingenommen hat. Aber ganz ehrlich, es würde einfach den zeitlichen Rahmen sprengen, wenn wir all das durchlesen. Es ist nicht uninteressant, aber eben doch lange zu lesen. Sicher war es auch für Israel eine lange Zeit und eine anstrengende Zeit, das Land zu erobern. Aber wir haben es in Kapitel 21 gelesen, Israel hat das ganze Land eingenommen. Und jetzt, und auch hier in Kapitel 24, da landen wir bei den Abschiedsworten von Josua. Und dabei möchte ich heute die Predigt einmal in drei Punkte aufteilen und mich vor allem auf diese Punkte beschränken in der Rückschau über das Buch Josua. Wir wollen, weil wir letzten Sonntag ja schon einige Wiederholungen auch über das Buch Josua hatten, heute nicht zu lange bei der Wiederholung über die vorangegangenen Dinge bleiben. Und ich will den ersten Punkt einmal nennen: Wer erwählt wen? Es geht um die Frage in Vers 15, die Josua an das Volk stellt: Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so erwählet euch heute, entweder dem Herrn zu dienen oder den fremden Göttern zu dienen. Der zweite Punkt soll ausschließlich eine Vorausschau auf Jesus sein. Und der dritte Punkt, die Ursachen beleuchten von Sieg und von Niederlage. Der zweite Punkt, die Vorausschau auf Jesus, soll sich hauptsächlich an dem Vers 13 orientieren und dann eben die Vorausschau beschreiben. Und die Ursachen von Sieg und Niederlage möchte ich einmal an dem Vers 12 aufhängen. Und zur Beruhigung vor allem der jüngeren Zuhörer möchte ich jetzt schon sagen, dass der Punkt 3 nur ganz kurz abgehandelt wird. Keine Bedenken, wenn es etwas länger dauert, bis er dann überhaupt drankommt. Kommen wir zum ersten Punkt. Damit noch einmal zu dem Vers 15. Ich möchte ihn uns zu Beginn noch einmal lesen. Dort heißt es, gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so erwählet euch heute, welchem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich habe einmal in einem Buch gelesen, dass man sich für Gott entscheiden kann. Das kommt ja öfter mal in Büchern vor. Das hat mich dann im ersten Moment etwas verwirrt, denn ich bin der Meinung, dass Gott sich für uns entscheidet, also uns erwählt und nicht wir Gott erwählen. Zumindest sagt es Jesus so, zum Beispiel in Johannes 15, Paulus lehrt es so in Epheser 1 oder auch in Römer 8 und Römer 9. Ich denke, das ist ziemlich klar und für uns auch oft hier angesprochen worden. Und dennoch in dieser Passage wurde dieser Vers in Josua 24, dieser Vers 15 als Referenzstelle dafür angegeben, dass ein Mensch sich für Gott entscheiden kann. Also sozusagen, dass der Mensch eine freie Entscheidung hat für die Nachfolge Gottes. Und ich habe mich gefragt, ob es vielleicht kurzsichtig ist, diese Stelle anders zu interpretieren, ob sie tatsächlich herangeführt werden kann als Beleg dafür, dass man sich ja für Gott entscheiden kann. Denn das Volk Israel wurde ja, nachdem es das Land eingenommen hatte, hier gefragt, ob es nun diesem Gott dienen will. Also musste nicht dieses Volk sich doch in irgendeiner Weise für Gott entscheiden, um von Gott gesegnet zu werden? Also sprich, gerettet zu werden? Aber die Antwort ist im Grunde ohne viel Mühe nur drei Verse entfernt in Vers 12 zu finden, wenn wir nur diesen einen Vers nehmen. Eigentlich haben wir sie schon im ganzen Buch gefunden, aber wir wollen noch einmal kurz den Vers 12 lesen. Da heißt es, und ich sandte Hornissen vor euch her, die trieben sie aus vor euch her, nämlich die beiden Könige der Amoriter, nicht durch Schwert und nicht durch deinen Bogen. Also die Antwort heißt, Gott hat doch selbst das Land freigemacht und Rettung für das Volk geschaffen. Genau das ist doch auch die Nachricht des Buches Josua. Nicht das Volk, nicht die Menschen und auch nicht Josua haben durch ihre Kraft das Land eingenommen. Gott selbst hat das Land eingenommen. Gott selbst ist vor dem Volk hergegangen und hat alles vernichtet, was vernichtet werden musste, und hat alles erhalten, was für das Volk dienlich war. Dass sie Nahrung hatten, Ertrag und Häuser, in denen sie wohnen konnten. Also die Entscheidung dafür, dass das Land eingenommen wurde, ist ja schon weit vorher gefallen. Man muss diese Hornissen in diesem Vers 12 vielleicht kurz erklären. Wir wollen ja noch einmal darauf eingehen, aber im Grunde ist hier nicht gemeint, dass Gott Hornissen gesendet hatte, um die anderen Völker zu besiegen, sondern die Hornissen sind hier ein Sinnbild. Wir müssen sie bildlich verstehen. Sie stehen für Schrecken, für sehr großen Schrecken, für Entsetzen, für Panik. Genau das ist es auch, was wir im Buch Josua immer wieder lesen. Die Gibeoniter, die wir letzte Woche behandelt hatten, sie hatten Angst, sie hatten Panik, sodass sie sich lieber in die Sklaverei begaben, als dass sie die Schlacht annahmen. Selbst am Anfang haben wir es gelesen, Rahab, auch sie ist ein Beispiel dafür, dass der Schrecken und die Nachricht von dem Schrecken sich verbreitete und sie es in Jericho bereits wusste. In anderen Übersetzungen ist dieses Wort Hornissen im Übrigen auch mit Schrecken übersetzt. Also wer hier jetzt keine Schlachterübersetzung hat, der hat vielleicht sogar in seiner Übersetzung das Wort Entsetzen, Schrecken dort stehen. Das ist das, wie Gott das Land für das Volk eroberte. Er versetzte die anderen in Panik. Ich habe selbst einmal im Leben eine Situation erlebt, wo ich mich gewundert habe, wie Gott bei Menschen Panik auslösen kann. Und zwar war das in einer der vorangegangenen Gemeinden, in der jemand Ältester war, der in der Gemeinde im Grunde bei niemandem beliebt war. Und jeder wollte, dass er nicht mehr Ältester dieser Gemeinde sein sollte. Und so recht hatte keiner einen Plan, wie man denn nun diesen Ältesten abwählen konnte. Denn aus Ehrfurcht, den Großteil der Gemeinde, vor allem die Älteren, ihn immer gewählt, sodass er immer die nötige Mehrheit hatte und sein Amt dann ausübte. Ohne das weiter auszuführen, was diesen Menschen tatsächlich passierte, er verfiel einmal in eine Panik. Es war für mich das erste Mal, dass ich erlebte, dass völlig ohne Grund jemand so ausgerastet ist, dass er am Ende sein Amt niedergelegt hat, beziehungsweise sich nicht mehr zur Wahl gestellt hat. Es gab überhaupt keinen Grund, keinen Ansatzpunkt, weder im Denken noch in den Gesprächen. Es war schlicht und einfach so, dass er sein Amt hinschmiss, wegrannte, die Gemeinde verließ und woanders hinging. Daran habe ich immer gedacht, wenn dieses Volk in Panik verfiel. Kein Grund, kein Anzeichen. Nichts gab es, was man sehen konnte, was man messen konnte. Wie so ein Klirren in der Luft wurde dieses Volk auseinandergesprengt und jeder, der von dem Erfolg von Israel vernahm, floh in heller Panik oder ergab sich in den Schlachten. Gott selbst hat sein Volk geführt. Also der Aufruf, den wir hier in Kapitel 24 lesen, der liegt weit, weit hinter der Entscheidung Gottes für Israel. Das ist im Übrigen auch nichts Neues, denn Mose hat Israel auch darauf eingeschworen, das Gesetz zu halten. Und wenn das Volk das Gesetz hielte, dann sollte es Segen bekommen und wenn nicht, dann eben Fluch. So lesen wir es doch im 5. Buch Mose, Kapitel 30 oder im 3. Buch Mose, Kapitel 26. Im Grunde sagt Josua uns auch gar nichts Neues, wenn er Israel dazu aufruft, nach dem Erfolg, nach dem Einnehmen des verheißenen Landes, Gott jetzt dienen zu wollen. Nur, wir müssen es auch ganz realistisch sehen. Im Volk Israel, da gab es bestimmt auch Mogelpackungen. Da gab es bestimmt auch Menschen, die all die Vorzüge Israels genossen und dennoch im Herzen Gott nicht glaubten. Man kann diese Menschen, wenn man will, als Bundesbrecher bezeichnen oder auch als Menschen, die nie wirklich glaubten. In ihrem Inneren waren sie nie wirklich bei Israel. Ihr Schicksal hing aber nicht daran, für was sie sich entschieden, sondern daran, dass bzw. ob Gott sie erwählt hatte, ob Gott sich für sie entschieden hatte. Wir haben ja auch davon gehört, dass eine ganze Generation nicht in das gelobte Land gelassen wurde, bis eine neue Generation heranwuchs. Diese neue Generation, die durfte dann allerdings in das Land einziehen. Aber die Grundlage hierfür war nie die Entscheidung der Menschen, sondern immer die Entscheidung Gottes. Und Und wenn sich dann Gott sein Volk zusammenstellt, dann stellt sich ja auch für uns ganz naheliegend die Frage, wie das Volk denn leben sollte. Wenn ein Volk, eine Gemeinde oder eine Familie im Glauben an Jesus Christus lebt, dann werden Entscheidungen des Alltags notwendig. Dann werden die Entscheidungen, die wir tagtäglich zu treffen haben, irgendeine Grundlage haben müssen und irgendein Ziel haben müssen. Dieses Ziel für uns, wir wissen es aus unserem Alltagsleben, ist im Grunde außerhalb dessen, was wir sehen. Im Grunde ist das Ziel all unserer Entscheidungen, die wir treffen müssen, ausgerichtet auf die Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Fragen, die wir hier auf der Erde haben, werden nicht nur in ihren Auswirkungen hier auf der Erde beurteilt, sondern vor allem in ihren Auswirkungen im Himmel. Bringt mir das, was ich tue, tun muss, tun werde, einen Schatz im Himmel? Oder bringt es mir nur kurzfristigen Genuss und Freude auf Erden? Manche Entscheidungen, die Schätze im Himmel bringen, die bringen auf Erden auch Segen. Aber oft tritt auch genau das Gegenteil ein. Und man entscheidet sich für etwas, das uns im Himmel Segen bringt, aber auf Erden nur Leid. Schweres Leid. Bis hin zum Tod. Dennoch sind wir aufgefordert, und ich glaube, das ist der Ruf, der hier auch an das Volk Israel geht, diese Entscheidungen hier zu treffen. Wir sind nicht frei von ihnen, und es nutzt auch nichts, sie zu ignorieren. Wir müssen uns in irgendeiner Weise in unserem Leben ja entscheiden. Das ist keine hohe Philosophie, das ist unser Alltag. Aber bedenkt, alles was wir tun, alles was wir hier tun in unserem Leben, es hat eine Auswirkung, es hat eine Folge auf unsere Zeit, die wir im Himmel mit Gott verbringen. Deshalb sind wir aufgefordert, uns Schätze im Himmel zu sammeln und nicht auf der Erde. Und deshalb ist uns verheißen, dass wir auf der Erde leiden werden. Keiner wird ohne Leid, sozusagen mit dem Freifahrtschein oder wie man heute sagt, mit der Wildcard in den Himmel kommen. Das ist uns nicht verheißen. Und jetzt möchte ich nun mit uns noch einen ganz kleinen Ausflug, noch einen Schritt weitergehen. Ganz wichtig ist, dass wir in der Jüngerschaft Christi einen zweiten Punkt beachten, den ich einmal als Frage formulieren will. Wie kann man Gott nachfolgen? Und die Antwort ist, gar nicht. Ja, das scheint paradox zu sein. Paradox heißt widersprüchlich. Es scheint widersprüchlich zu allem zu sein, wie wir denken. Und habe ich eben nicht gerade genau das Gegenteil ausgeführt? Sollte man nicht in den Himmel schauen bei seinen Glaubensentscheidungen? Wie komme ich jetzt darauf, dass man Gott nicht nachfolgen kann? Ich lade euch ein, mit mir gemeinsam einmal den Vers 18 in den Kapitel 24 zu lesen. Wir haben ja nun in Vers 15 unseren Text hier abgebrochen. Vers 18 heißt es, und der Herr hat alle Völker vor uns her ausgetrieben. Ja, auch die Amoriter, die im Land wohnten. Auch wir wollen dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Das ist noch die Antwort des Volkes. Jetzt antwortet Josua dem Volk und sagt zu ihm, Josua aber sprach zum Volk, ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott. Lasst uns hier abbrechen. Was für eine wunderliche Antwort Josuas. Da sagt das Volk, ja, das ist es, das wollen wir. Wir wollen Gott nachfolgen. Lasst uns alle Gott nachfolgen. Und Josua sagt, nein, ihr könnt es gar nicht. Ist nicht sehr verwunderlich? Hätte Josua nicht einfach jubeln können, sagen können, ja, das ist das Volk, das Gott sich gewünscht hat? Und was führt er hier als Grund an? Er sagt, ihr könnt Gott nicht nachfolgen, denn Gott ist heilig. Gott ist so heilig, dass wir sein Gesetz nicht halten können, dass wir seinen Segen nicht empfangen können. All unser Wollen wird einmal umschlagen, wird einmal gegen uns sein. Wir schaffen es nicht, aus unserer Kraft Gott zu dienen. Unser Wollen ist zaghaft, kraftlos, schwach. Ausleben können wir es auf keinen Fall. Wir verstricken uns im normalen Leben immer weiter, sodass alle Beteuerungen irgendwann einmal gegen uns stehen. Beteuerungen, die wir für Gott abgegeben haben. Genauso wie der Bund, den Josua hier anschließend mit dem Volk macht, die Steine, die er aufrichtet zum Zeichen des Bundes, irgendwann einmal gegen dieses Volk stehen. Wir brauchen gar nicht so weit zu lesen. Schon im Buch Richter sehen wir, wie immer wieder das Volk sich gegen Gott wendet und von Gott dafür gestraft wird. So ist es auch mit uns, wenn wir versuchen, aus eigener Kraft Gott zu dienen. Dann stehen unsere Versprechungen und unsere Treueschwüre irgendwann einmal gegen uns. Hätte Josua nicht an den Wasserschöpfern und den Holzhauern sehen können, wie gefährlich solche Bünde des Menschen sind? Hatte er doch mit den Gibeonitern einen Bund gemacht, den er nicht hätte machen sollen? Werden heute nicht Tausende von Ehen geschieden, weil Menschen denken, diese Bünde aus eigener Kraft halten zu können? Wie viele Verträge werden mit Füßen getreten und gebrochen? Wie oft hören wir, was schert mich mein Dummgebabbel von gestern? Aber können wir uns persönlich zurücklehnen und sagen, das habe ich alles unter Kontrolle? Gott behüte uns davor, dass wir so argumentieren. Selbst Petrus war einmal versucht, Jesus zu beteuern, dass er aus eigener Kraft ihm nachfolgen kann. Er hat zugesagt, sein Leben für Jesus zu geben. Und er scheiterte an sich selbst. Verstrickt in Lügen, endete er binnen nur eines Tages völlig verzweifelt und niedergeschlagen. Und es ist wahr, was Josua sagt. Und es bleibt festzuhalten, wir können Gott nicht treu sein. Wir können Gottes Gesetz nicht halten. Wenn wir dies an der einen oder anderen Stelle manchmal vielleicht mehr beherzigen würden, dann würden wir vielleicht auch nicht so verkrampft in unserem Glaubensleben wirken, in unserem Vertrauen auf Gott gestärkt werden, anstatt immer mehr festzuhalten an unserer eigenen Kraft. Wie leichtfertig werden manchmal sogenannte Entscheidungen für Jesus getroffen? Wie leichtfertig werden Zusagen und Bekundungen für Gott ausgesprochen? Wie schnell sprechen die Mahnmale, die wir als Zeichen unserer Treue zu Gott aufbauen, gegen uns? Klammern wir uns eventuell sogar in unserem Glaubensleben an unsere Entscheidungen? An unsere Zusicherungen oder gar an unsere eigene Kraft? Das ist aber alles nutzlos. Gott selbst ist es, der das Wollen und das Vollenden schenkt. Das Leben als Pilger hier auf Erden ist geprägt davon, dass wir an uns selbst scheitern. Letzten Endes ist das die Grundlage der richtigen evangelischen Botschaft. Wir können vor dem heiligen Gott nicht bestehen. Erinnern wir uns zurück, dass wir heute zwei Verse mehr gelesen haben, als wir 2. Mose 20 aufgeschlagen hatten. In 2. Mose 20 will das Volk nicht mit Gott reden. Und warum will es nicht mit Gott reden? Weil es befürchtete zu vergehen. Also umgebracht zu werden. Weil es fürchtete, auf die Heiligkeit Gottes zu prallen. Und genau das ist das Problem der Heiligkeit Gottes. Der Mensch vergeht, er verbrennt, er verglüht in der Nähe Gottes. Wenn wir einmal genau hinschauen, können wir dann nicht sagen, ist das nicht wirklich eine schlechte Nachricht für den Menschen? Und die Antwort ist ganz klar, ja, ganz bestimmt. Das ist eine schlechte Nachricht, dass wir in der Nähe Gottes verglühen. Wir haben keine Möglichkeit, vor seiner Heiligkeit zu bestehen. Und wenn man nur diese Seite der Menschheit oder unserer Fähigkeiten sieht, ja, dann ist wirklich alles verloren. Das ist wirklich eine schlechte Nachricht. Wenn man nur die Kraft des Menschen und seine Fähigkeit sieht, dann gibt es keine Rettung. Dann gibt es keine Chance auf Errettung. Man könnte manchmal verzweifeln, wenn man die eigene Kraft sieht und ehrlich beurteilt. Man könnte in Depressionen verfallen, wenn man feststellt, ständig alles selbst kontrollieren zu müssen und dann die Kontrolle zu verlieren. Manche Menschen kommen zwar auch eine ganze Zeit lang ganz gut damit zurecht, alles sieht rosig aus, aber dann schleicht sich das kleine T in das rosig und dann wird es rostig. Dann wird es vergänglich. Dann beginnt es kaputt zu gehen. Und wenn wir den Anfang des Römerbriefs lesen, dann merken wir schnell, dass es eher ein Gerichtsurteil des Menschen ist, wenn Gott die Menschen dahin gibt. Wenn er sie in ihren Sünden leben lässt. Gott sei Dank gibt es aber auch noch eine gute Nachricht. Und diese gute Nachricht liegt außerhalb des Menschen. Das ist die gute Nachricht von Christus. Da wo wir feststellen, wir können das Gesetz nicht halten, weder zu der einen noch zu der anderen Zeit, weder jung noch alt, egal wo wir uns in unserem Leben befinden, da gibt es noch eine gute Nachricht, die uns sagt, da ist doch einer, der das Gesetz halten kann, der Gott zufriedenstellt, der in der Heiligkeit, in der Gemeinschaft Gottes leben kann. Und nur deshalb kann man als Christ immer wieder beruhigt weiterleben. Es gibt Stürme. Es gibt Entscheidungen zu treffen, aber es gibt auch einen, der auf den Stürmen spazieren geht. Es gibt leere Netze, maue Zeiten, aber es gibt auch einen, der sie füllt. Wir haben dabei nichts zu Gott zu bringen. Denn in Christus bringt der Vater selbst alles. Und wenn wir einmal die Aussage Josuas nehmen, wer kann denn in der Nähe Gottes bestehen? Josua weist ja das Volk darauf hin, dass es das Gesetz nicht halten kann, weil Gott heilig ist. Wer kann denn dann in der Nähe Gottes überhaupt überleben? Es muss einer sein, der auch heilig ist. Es muss einer sein, der die gleiche Heiligkeit hat wie Gott selbst. Und auch hier wissen wir, dass es Christus alleine ist, der in der Nähe Gottes verweilen kann. Der gar dort wohnen kann und gar dort Wohnungen für uns vorbereiten kann. Er ist der Weg dorthin und er ist der Wegbereiter hin in diese Wohnungen, in die Gemeinschaft mit Gott. Das ist, wenn all das, was wir vorher gehört haben, eine schlechte Nachricht war, dann ist das die wahrhaft gute Nachricht. All das, was wir nicht können, kann Christus für uns tun. Wenn wir genau formulieren, dann müssen wir sogar sagen, hat er für uns getan. Er hört zwar nicht auf, für uns zu handeln, denn wir haben ja die Wohnungen im Himmel bereits im Blick gehabt, aber tatsächlich hat er die Erlösung und die Gemeinschaft mit Gott schon vollbracht. Er ist schon in der Gemeinschaft Gottes. Im Grunde müssten wir jetzt hier eine Pause machen. Und erst einmal in aller Ruhe darüber nachdenken, was dies für uns bedeutet. Ich will kurz die Gedanken einmal an dieser Stelle ausschweifen lassen. Ich habe mir irgendwann einmal ernsthaft und auch durchaus dauerhaft überlegt, was denn das Verbindende, also das Gemeinsame an allen Irrlehren ist. Wie kann man alle Irrlehren zusammenfassen? Was ist eigentlich die Formel, mit der man rausfinden kann, ob etwas eine Irrlehre ist? Kann man darauf überhaupt eine Antwort finden? Das ist ja die Frage. Und sehr oft, wenn wir mit Menschen anderer, mit Anhängern anderer Religionen reden, kann man sich ja in das Detail verlieren. Und dann vielleicht sogar gut vorbereitet die Details deren Philosophien aufgreifen und dann widerlegen. Manchmal gehen ganz bekannte, gut belesene Lehrer sehr gut vorbereitet in diese Streitgespräche, in der Hoffnung, sie gewinnen zu können. Dann fangen sie an, mit der Bibel ihren Glauben zu belegen. Aber woher wissen wir eigentlich, dass wir Recht haben und die anderen nicht Recht haben? Jedes Kind stellt doch irgendwann die Frage, was ist eigentlich eine Irrlehre? Wo fängt es denn an, dass etwas falsch ist? Kinder fragen üblicherweise, kommt der in den Himmel und kommt der nicht in den Himmel? Was so viel heißt, wo ist denn hier die Grenze? Wann ist es denn keine heilbringende Botschaft mehr? Wann ist es denn eine falsche Botschaft? Ich will die Frage noch einmal wiederholen. Was verbindet eigentlich alle Irrlehren? Und darauf kann es meiner Meinung nach nur eine, wenn auch banale und sehr einfache Antwort geben. Alle Irrlehren reduzieren in irgendeiner Art und Weise die Heilstat Christi. Sie alle reduzieren das, was Christus getan hat und immer noch für uns tut. Man kann hunderte von Beispielen anführen. Ich glaube, dass man immer zurückkommen kann auf diese Formel. Eine falsche Lehre, eine Irrlehre, reduziert immer das, was Christus für uns getan hat und noch tut. Als Paulus sich in Korinth Anhängern des Apollos zum Beispiel gegenüber sah, da hat er vor allem kritisiert, dass sie dem Apollos nachrennen und dadurch den Christus reduzieren. Er hat sich nicht im Detail verloren. Und dagegen hat er kein paulinisches Evangelium gestellt, sondern eben nur und einfach und reduziert die Botschaft vom Kreuz. Genau deshalb kann man auch sicher sein, dass die Botschaft von Christus wahr ist. Sie ist nicht von Menschen gemacht. Sie ist nicht erdacht. Sie ist nicht zusammengebaut. Sie kann nicht verbessert werden. Sie braucht keine Rhetorik. Sie braucht keine tolle Redekunst. Sie braucht noch nicht mal eine leuchtende Predigt. Das Einzige, was sie braucht, um verkündet zu werden, ist Christus im Zentrum. Eine Botschaft, die nichts anderes als Christus im Zentrum hat. Aus heutiger weltlicher Sicht, in der wir sogar Hochglanzprospekte für Kirchen gewohnt sind, da hätten wir, wenn wir das einmal in der Zeit etwas zurückdrehen, dann hätten doch im Grunde die Apostel die Schriften des Neuen Testamentes verbieten lassen müssen. So schlecht, wie sie da drin wegkommen. Wenn man das mal überspitzt formulieren will, dann ist es doch im Grunde eine Horde planloser Wilder, die bis lange nach der Kreuzigung keinen blassen Schimmer hatte, was tatsächlich dort passierte. Überspitzt, aber im Grunde nichts anderes. Und ich habe mich schon manchmal gefragt, warum sie, als sie die Chance hatten, bevor alles aufgeschrieben war, nicht aus dem einen oder anderen vielleicht die Verkaufsversion gemacht haben. Vielleicht nicht das ein oder andere etwas besser gemacht hatten. Na, wie muss es denn für einen Petrus gewesen sein, von sich selbst zu hören, vor der Kreuzigung Christus, völlig versagt zu haben und nachher trotzdem als Lehrer vor der Gemeinde zu stehen? Hätte man da nicht etwas besser machen können, etwas verfeinern? Hätte man nicht eigentlich schon zu Zeiten des Alten Testaments diese kleinen Makel rausnehmen können aus der Schrift? Was nützt es schon, wenn wir wissen, dass die Menschen alle Fehler hatten, dass sie im Grunde den Glauben gar nicht leben konnten, dass sie versagten, wo sie nur versagen konnten? Hätte nicht ein weiser Salomo schon ganz früh all diese Geschichten mit seinen Frauen aus dem Alten Testament entfernen lassen können? Hätte er nicht Einfluss nehmen können auf alle diese Dinge? Aber zu allen Zeiten und immer war es so, dass in dem Wort Gottes einer und nur einer immer dabei gut wegkommt. Und das ist Christus. Und als Christen, wenn wir es einmal auf die Apostel ganz besonders beziehen, als Christen ging es ihnen vom Geist Gottes angeleitet nur darum, Christus im Zentrum zu haben. Ihn als den guten Hirten dastehen zu lassen. Das ist das wahre Evangelium. Das ist die Sicherheit, die wir haben. Daneben kann man ruhig schlecht aussehen. Es ist kein Problem, sondern das ist die Hoffnung, die uns nährt. Christus steht im Mittelpunkt. Er ist alles in allem. Das ist die gute Nachricht. Und das ist auch die Botschaft des Buches Josua. Ihr könnt dem Herrn nicht dienen. Und wenn ihr die schlechte Nachricht verstanden habt, dann habt ihr auch die gute Nachricht verstanden. Gott hat euch in dieses Land geführt. Er hat euch das Land gegeben. Er hat euch reich gemacht. Ihr wohnt in Häusern, die ihr selbst nicht gebaut habt. Ihr esst Essen, das ihr selbst nicht gepflanzt habt. Deshalb danken wir Gott für unsere Speise, für unseren Gehalt, für die Dinge, die er uns gibt. Weil wir in Häusern wohnen, die wir selbst nicht gebaut haben. Weil wir Miete bezahlen für diese Räume, die wir selbst nicht gearbeitet haben, sondern die Gott uns gegeben hat. Das ist auch die Nachricht des Buches Josua. Ihr wohnt da, wo ihr nicht hingehört. Ihr wohnt da, wo Gott euch hingesetzt hat. Seid nur in diesem Land, weil Gott es geschaffen hat. Ihr könnt ihm nicht dienen. Wollen wir jetzt zum dritten Punkt ganz kurz kommen und uns noch einmal vergegenwärtigen, was eigentlich hier die Ursachen waren von Sieg und von Niederlage. Und wir hatten es ja das letzte Mal schon angedeutet und ich will es deshalb wirklich ganz kurz halten. Das Volk wurde ja von Gott in das gelobte Land geführt. Und als Gott seinen Bund umsetzte, da hatte nichts gefehlt. Und Gott selbst hat auch, und da befinden wir uns, wenn wir es einmal zeitlich sehen in dieser Stelle, einen Plan für dieses Volk im gelobten Land. Er selbst muss sein Volk erhalten im gelobten Land. Das ist die eine Seite. Das ist die Seite des Sieges. So hat Gott den Sieg für sein Volk geschaffen. Und dann gab es noch Überheblichkeit. Josua war nicht ohne Fehler. Eigenmächtigkeit, die wir an den Gibeonitern gesehen haben. Den süßen Geschmack der Verführung, den wir anhand von Achan erklärt haben. Der Mensch hat im Grunde versucht, den Plan Gottes aufzuhalten und zu zerstören. Versucht, in kleinen Dingen wie in großen Dingen im Grunde dagegen anzukämpfen. Obwohl wir ja vielleicht spontan sagen würden, wir kämpfen nicht gegen den Plan Gottes. Und dennoch ist es so, dass wir durch unser Verhalten, auch wir heute, gegen den Plan Gottes zur Umsetzung seiner seines Bundes kämpfen. Dass wir im Grunde versuchen, auch wenn es uns nicht bewusst vor Augen steht, immer wieder Gott daran zu hindern, die Kontrolle zu behalten und den Sieg tatsächlich zu einem Sieg werden lassen. Und am Ende da bleibt eine Wahrheit stehen. Der verlorene Mensch ist gerettet von Gott, der seinen Bund treu einhält. Und den Christen, der nicht mehr sein eigenes Leben lebt, sondern alles im Glauben an den Sohn Gottes lebt, der sich für ihn hingegeben hat, denjenigen lenkt er sicher und zielgerichtet auf die Gemeinschaft mit ihm hin. Das ist wahrer Friede. Das heißt, es als Christ in dem Bund Gottes zu leben. Amen.